wenn es mehrere Flächeneigentümer gibt, denen diese Vorrangflächen gehören, dann macht es Sinn, in ein Flächenpooling zu gehen. Jeder der Teilnehmer am Pooling bekommt nachher einen Betrag, egal ob die Anlage auf seiner oder ihrer Fläche gebaut wird oder nicht. Unserer Erfahrung nach, auch die Erfahrung aus den anderen Bundesländern, zeigt, dass es viel harmonischer, viel gerechter zugeht mit dem Flächenpooling und dass die Leute sich dann auch eher mitgenommen fühlen.
Nach dem Windenergie-an-Land-Gesetz müssen die Bundesländer Deutschlands 2% ihrer Fläche bis 2032 für die Windenergie ausweisen. Kommunen stellen sich daher die Frage, wie schaffe ich es, die kommunalen Flächen und die Flächen meiner Anwohner effektiv zur Verfügung zu stellen, damit alle davon profitieren? Ein Konzept, das dabei helfen soll, ist das Flächenpooling. Was das genau ist, welche Rollen dabei die Kommune, Eigentümer und der Projektierer einnehmen und wie das zu mehr Zustimmung in der Bevölkerung führt, haben wir im Gespräch mit Martina Hofmann, Geschäftsführerin der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, erfahren. Mein Name ist Fabian Kauschke und das ist Was jetzt passieren muss, ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte die Energiewende voranbringen. Welche Rolle spielt für Sie das Flächenpooling?
In Baden-Württemberg ist ja allgemein bekannt, ist der Ausbau der Windkraft noch nicht ganz so fortgeschritten, wie es eigentlich sein sollte oder vielleicht auch könnte. Wir haben die letzten 2 Jahre eben daran gearbeitet, auch die Hemmnisse zu identifizieren. Und ein großes Thema beim Ausbau der Windkraft ist das Flächenpooling. Natürlich ist es ja für eine Kommune immer eine sehr große Herausforderung, wenn es um das Thema Windkraft geht. Es wird sehr divers diskutiert. Aber es ist natürlich auch so, dass durch die Privilegierung der Windkraft jetzt in diesen Vorranggebieten die Tore offen sind für direkte Anfragen von Projektierern an Flächeneigentümer, sodass die Kommune nicht mehr so, wie es früher war, da die Hand über alles drüber hatte oder jetzt eben nicht mehr hat, sondern das auch an der Kommune vorbeigehen kann. Und wir haben das eben gesehen, auch in anderen Bundesländern wird es auch schon sehr, sehr lange gemacht. Und bei uns in Baden-Württemberg gibt es auch das ein oder andere Beispiel schon für ein gelungenes Flächenpooling. Und wir haben einfach gesehen, dass diese Vorgehensweise für Kommunen eine sehr, sehr positive Situation schafft. Nämlich die Kommunen können dabei wieder das Heft des Handels in die Hand nehmen.
Bevor wir jetzt um die ganzen Einzelheiten und Details sprechen, vielleicht müssen wir erstmal klären, was ist denn eigentlich das Flächenpooling überhaupt und wozu dient das denn?
Ja, das Flächenpooling ist genau da wichtig, wo in einer Kommune Vorrangflächen für Windkraft da sind, also sprich erstmal Potenziale für Windkraftanlagen und dann eben möglichst noch die Vorrangflächen. Und wenn es mehrere Flächeneigentümer gibt, denen diese Vorrangflächen gehören, dann macht es Sinn, in ein Flächenpooling zu gehen. Als Beispiel, wenn man das nicht tut, ein einzelner Flächeneigentümer macht einen Vertrag mit einem Projektierer, dass auf seiner Fläche ein Windrad gebaut werden darf. Der Nachbarflächeneigentümer macht möglicherweise keinen Vertrag, weil er das nicht möchte. Ein weiterer Nachbareigentümer macht vielleicht einen Vertrag mit einem anderen Projektierer, sodass es im schlimmsten Fall sogar darauf hinauslaufen kann, dass die beiden Projektierer dann beide kein Windrad bauen können, weil sie sich dann irgendwo quasi im Weg stehen würden. Oder was auch passieren kann, ist, dass die verfügbaren Flächen einfach nicht optimal ausgenutzt werden können, weil es eben nur so ganz kleine Flecken gibt, wo man Verträge hat, wo man Anlagen drauf bauen kann. Und da auch dann im schlimmsten Fall kann es sein, dass potenzielle gute Flächen dann nicht mehr erschlossen werden können, weil an einer bestimmten Stelle eine Anlage schon steht und wegen der Abstandsregelung dann an einer vielleicht besseren Stelle keine Anlage mehr möglich wäre. Das ist die eine Sache, die da schiefgehen kann. Und die andere Sache, wenn eben eine 1-zu-1-Vertragskonstellation da ist, dann bekommen auch die Nachbarn quasi überhaupt nichts davon ab, auch wenn die Anlage ja in direkter Nähe ist. Auch die Einwohnerinnen der Kommune haben dann oft nichts davon, können sich vielleicht auch nicht beteiligen an so einer Anlage. Wenn Kommunen ins Flächenpooling reingehen, können sie zum Beispiel dann festlegen, wie die Abstandsvorgaben sind. Sie können festlegen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Sie können eben diverse Dinge aushandeln und natürlich auch mit auswählen, welcher Projektierer dann nachher die Anlage oder die Anlagen bauen wird.
Wenn sich eine Kommune nun für das Flächenpooling entschieden hat, wie sieht der weitere Prozess aus?
Wir haben dazu umfangreiche Dokumentationen veröffentlicht. Ganz generell, die Kommune schaut sich an, welche Eigentümer eben in diesem Vorranggebiet vorhanden sind, spricht diese Eigentümer an und macht 1 bis 2 Treffen mit denen und stellt dann eben vor, was sie da vorhaben, dass sie ein Pooling machen wollen, wie das dann ausgestaltet sein wird und verhandelt mit den Leuten dann. Und wenn sich dann da Menschen zusammenfinden, die sagen, ja, wir machen da mit, was meistens irgendwo der Fall ist, dann wird ein Vertrag geschlossen zwischen den Eigentümerinnen und Eigentümern und der Kommune, dass die Kommune eben dieses Pooling leitet, in die Hand nimmt. Und dann kann die Kommune eben loslaufen und kann sich darum kümmern, wie die Parameter, die Randbedingungen sein sollen und kann dann im Endeffekt auch auf die Suche nach einem passenden Projektierer gehen.
Welchen Vorteil bietet das für die teilnehmenden Besitzer?
Beim Flächenpooling ist es so, dass jeder der Teilnehmer am Pooling bekommt nachher einen Betrag. Egal, ob die Anlage auf seiner oder ihrer Fläche gebaut wird oder nicht. Wenn direkte Verträge gemacht werden, ist das eben nicht so, sondern da, wo die Anlage gebaut wird, diese Person bekommt dann eben auch die Pacht und alle drumherum nicht. Aber wenn man sich da zusammenschließt, dann ist es so, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer, bei denen die Anlage gebaut wird, weil da wird ja wirklich dann Boden anders genutzt, die bekommen natürlich den Hauptanteil von dieser Pacht. Aber alle anderen, die auch in dem Pooling mit dabei waren, bekommen auch was, weil sie ja potenziell auch ein Standort gewesen wären. Und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn man noch viel mehr Fläche zur Verfügung hat und da eben optimal die Anlagen positionieren kann.
Welche Rollen und Aufgaben kommen auf die Flächeneigentümer zu?
Die Besitzer der Flächen müssen natürlich schon Verträge unterzeichnen, die also das dann nachher ermöglichen, dass also A, die Kommune sie vertritt und B, nachher der Projektierer dort auch was bauen darf. Diese Verträge, die werden dann im Laufe des Verfahrens eben ausgehandelt, festgelegt und üblicherweise macht die Kommune das nicht alleine, sondern die lässt sich eben unterstützen. Es gibt dort Unternehmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Die haben da schon sehr viel Erfahrung dabei und kümmern sich eben darum, dass auch alles wirklich gut läuft, dass nichts vergessen wird, dass die Verträge passen, dass Projektierer gefunden werden, auch die Auswahl so ist, wie die Kommune, also sprich die verantwortlichen Bürgermeister, Gemeinderäte, das auch wollen. Und dann nimmt das Ganze eben seinen Lauf.
Welche Rolle nimmt dann der Projektierer ein?
Ja, der Projektierer, der muss dann eigentlich nur ein Angebot abgeben. Also wenn kein Pooling gemacht wird, dann müssen die Projektierer sehr aufwendig die Flächeneigentümer identifizieren, müssen sie ansprechen. Also da ist eine sehr, sehr umfangreiche Akquisetätigkeit notwendig. Und wenn Flächenpooling gemacht wird, Das hat Vor- und Nachteile für den Projektierer. Natürlich muss der Projektierer sich dann bewerben in einem Verfahren, hat aber auch viel, viel weniger Aufwände für die Akquise nachher.
Mit welcher zeitlichen Dauer muss dabei gerechnet werden?
Ja, das sind einige Monate, die das dauert, weil natürlich, man muss ja die Leute alle irgendwie zusammenbringen, Verträge aushandeln und so weiter. Kommt drauf an, auch wie viele Flächeneigentümer da dabei sind und wie schnell man sich einigt. Aber es sind einige Monate, die da ins Land gehen. Dann ist nochmal die Auswahl des Projektierers. Das wird ja dann ausgeschrieben, das heißt, dann gibt es eben auch Deadlines, wo die sich bewerben können. Dann muss es gesichtet werden. Also insgesamt, ja, ist man da bestimmt mit einem Jahr schon dabei, bis dann so eine Auswahl auch erfolgt ist. Und dann kann es aber auch eben sehr schnell gehen, weil man ja die Verträge gemacht hat, weil der Projektierer eben Bescheid weiß. Und dann kann man eigentlich auch relativ schnell in das emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren übergehen und das kann dann also relativ schnell auch gehen im Anschluss.
Gibt es bereits Beispiele für ein erfolgreiches Flächenpooling?
Es gibt einige wenige Beispiele in Baden-Württemberg, die schon realisiert worden sind. Es gibt aber auch schon eine ganze Menge Kommunen, die im Verfahren drin sind, wo es eben noch nicht abgeschlossen ist, weil dieses Vorgehen ja auch noch nicht so furchtbar lange am Markt propagiert wird. Also wir sind ja erst seit 2 Jahren da und machen das seit etwa einem Jahr, dass wir da sehr stark darauf hinweisen. Und auch die Vorrangflächen, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Also das heißt, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die haben sich in den letzten wenigen Jahren nochmal sehr stark verändert. Deswegen ist es da jetzt schwierig, ein gutes Beispiel bei uns in Baden-Württemberg zu finden. Aber in anderen Bundesländern gibt es da schon sehr, sehr viele und sehr erfolgreiche Projekte. Wenn sich jemand dafür interessiert, dann stehen wir natürlich immer zur Verfügung und vermitteln da gerne. Also auch an laufende Projekte.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Pooling von Flächen für Windenergie gesprochen. Kommt das Konzept auch für Solarenergie in Frage und wo liegen hier die Unterschiede?
Für die Photovoltaik ist es natürlich auch ein großes Thema. Wir empfehlen den Kommunen immer, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was sie mit ihren Flächen so anfangen wollen und nicht erst warten, bis irgendein Projektierer anklopft und sagt, hallo, kann ich denn vielleicht mal diese Fläche da pachten oder sowas. Photovoltaik ist noch ein bisschen ein anderes Spiel, weil da noch nicht so weitreichend diese rechtlichen Erleichterungen geschaffen worden sind. Also es gibt schon einige, aber noch nicht so intensiv wie bei der Windkraft. Aber es ist trotzdem eigentlich das Gleiche in Grün. Also man macht es eigentlich genauso. Der Unterschied ist halt, dass es von der Struktur her ganz andere Anlagen sind. Also die Windkraftanlagen zum Beispiel, da geht es halt ganz stark darum, dass man Zuwegungen hat, dass die Rotorblätter auch über eine bestimmte Fläche streichen dürfen. Ne? Also es gibt da so bestimmte Themen, die einfach bei der Photovoltaik überhaupt nicht zutreffen, weil das sind einfach stationäre Anlagen, die stehen dann halt auch nicht besonders hoch normalerweise. Also die Sichtbarkeit ist eine ganz andere. Die Nutzbarkeit der Fläche, also unter der Photovoltaikanlage kann ich ja sogar noch was tun, ja. Was bei der Windkraft, also zumindest da, wo das Fundament ist, ist es nicht mehr möglich. Also da gibt es schon ein bisschen unterschiedliche Randbedingungen, aber das Flächenpooling ist auch bei der Photovoltaik ein sinnvolles Vorgehen.
Eine Herausforderung, über die ich gerne noch sprechen würde, ist der Austausch mit den Bürgern und der Bevölkerung. Können Sie feststellen, welchen Einfluss das auf Projekte und deren Akzeptanz hat, wenn Bürger in so einem Modell wie dem Flächenpooling auch beteiligt werden und im Prinzip mitgenommen?
Ja, also unserer Erfahrung nach und auch die Erfahrung aus den anderen Bundesländern zeigt einfach, dass es viel harmonischer, viel gerechter zugeht mit dem Flächenpooling und dass die Leute sich dann auch eher mitgenommen fühlen, weil einfach die Kommune dann wirklich die Chance hat, aktiv auf die Bevölkerung zuzugehen und sie da einzubeziehen. Und im Gegensatz dazu, wenn einzelne Flächeneigentümer Verträge abschließen, dann fangen die normalerweise nicht an, die Einwohner irgendwie zu beteiligen, sondern die machen dann halt das auf ihrer Fläche, was sie dürfen und was ihnen halt irgendwie am meisten bringt oder nutzt. Dann passiert es eben manchmal, dass sich die Menschen dann beschweren und sagen, werden ganz viele Windkraftanlagen errichtet, wir wissen da gar nichts von, ne? Oder uns hat da niemand gefragt. Und dann gibt es schon gerne mal auch böses Blut in so einer Kommune. Und wenn eine Kommune, die Verwaltung, sich das eben dann zu Herzen nimmt und über ein Flächenpooling arbeitet, dann ist es auch normalerweise Teil des Prozesses, dass man die Bevölkerung da mitnimmt und rechtzeitig informiert und auch deren Wünsche mit aufnimmt und berücksichtigt. Und dann hat man normalerweise eine viel, viel bessere Akzeptanz.
Was mich noch interessieren würde, ist Ihre Rolle als Landesenergie- und Klimaschutzagentur. Welche Rolle nehmen Sie dabei ein?
Ja, wir informieren, wir begleiten, wir helfen, wenn es Probleme gibt. Wir würden natürlich auch gerne viel mehr machen, viel tiefer einsteigen, aber man muss eben einfach auch sehen, dass wir als Energieagentur bestimmten Beschränkungen unterliegen. Wir dürfen zum Beispiel nicht in den Markt eingreifen, das heißt, wir dürfen keine Beratung machen, aber wir versuchen das eben so weit wie möglich dadurch zu kompensieren, dass wir Informationsveranstaltungen durchführen, hauptsächlich online, damit sich auch möglichst viele Menschen da zuschalten können. Wir fragen regelmäßig in Veranstaltungen bei den Kommunen nach, was sie von uns noch brauchen, also außer Beratung, eben bei der Begleitung, bei der Ausarbeitung von Themen, bei der Recherche. Also wir können eben solche Dinge sehr gut leisten und können dafür sorgen, dass die Menschen zumindest sehr gut informiert sind.
Was muss also passieren, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien und das Flächenpooling noch eine größere Rolle spielen können?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Also eine Ebene wäre die Bundesregierung jetzt, die richtigen Signale setzen muss, damit die Menschen einfach wieder Sicherheit empfinden. Ich denke, wir müssen die Akteure noch stärker als vorher unterstützen in ihren Aufgaben, weil wir einfach glauben, dass die Energiewende zur Daseinsvorsorge gehört. Das ist aber im Moment nirgends in keinem Gesetz festgehalten. Das heißt, da gibt es dann auch keine Gelder extra, es gibt keine Ressourcen dafür. Das heißt, wir müssen einfach die handelnden Akteure in den Kommunen massiv dabei unterstützen, dass sie diese Dinge auch machen können. Ich denke, das muss passieren.
Vielen Dank an Martina Hofmann für das Gespräch. Ich finde, sie hat sehr schlüssig aufgezeigt, warum das Flächenpooling für Kommunen und Eigentümer ein sehr interessantes Konzept ist. Hören Sie auch die anderen Folgen unseres Podcasts und lassen Sie eine Bewertung da. Folgen Sie auch gerne dem Podcast. Wenn Sie Anmerkungen oder Vorschläge für Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de.